Radio Maria Südtirol, Glaubensforum.
Ein herzliches Grüß Gott und einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Patricia Di Filippo und ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Glaubensforum mit Herrn Dr. Peter Ecker. Er beginnt heute in einem neuen Thema, spricht er zu uns Leben und Werk des heiligen Petrus Canisius. Wir haben diese Sendung mit Herrn Dr. Peter Ecker bereits für Sie voraufgezeichnet und ich darf das Wort jetzt an unseren Referenten übergeben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung von Frau Patricia aus dem Studio von Radio Maria in Brixen. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Jahr feiern wir den 500. Geburtstag des heiligen Petrus Canisius. Zu diesem besonderen Anlass wollen wir versuchen, das Leben und Wirken dieses großen Heiligen näher kennenzulernen. Petrus Canisius lebte in der Zeit der großen Glaubensspaltungen der Reformation im 16. Jahrhundert. Er war der erste deutsche Jesuit und hat in den Wirren der Reformation in entscheidender Weise dazu beigetragen, den katholischen Glauben zu festigen. Petrus Canisius gilt als der größte Katechet der Kirchengeschichte und wurde von Papst Pius XI. In den Rang eines Kirchenlehrers erhoben. Die folgenden Berichte und Betrachtungen über Petrus Canisius sind ausgewählte Texte aus einem wertvollen Büchlein, das Paul Kovarik über Petrus Canisius verfasst hat. In der Einleitung seines Büchleins stellt uns Paul Kovarik Petrus Canisius mit folgenden Worten vor. Petrus Canisius gilt nach dem heiligen Bonifatius als der zweite Apostel Deutschlands und wird auch als Apostel der Schweiz angesehen. Er war ein begnadeter Prediger und Lehrer, der auch Kinder und Jugendliche begeisterte. Er vereinigte alles, was irgendwie mit dem Priesterberuf vereinbar erschien. Er war Kanzelredner, Katechet, Berater, Organisator, Visitator und Gesandter. Und er war ein hervorragender Schriftsteller. Noch heute bewundern wir seinen Katechismus, indem wir in prägnanter Frage- und Antwortform die gesamte katholische Glaubenslehre finden. Gertrud Fusenecker, die große österreichische Erzählerin, sagt: Der Katechismus des Petrus Canisius hat in bewunderungswürdiger Weise die Systematisierung des katholischen Glaubens geleistet. Er hat damit ein Modell geschaffen, das für alle späteren Katechismen zum Vorbild geworden ist. Papst Pius XI. Erhob Canisius in den Rang eines Kirchenlehrers und stellte ihn somit neben den heiligen Albertus Magnus. Petrus Canisius war aber kein trockener, weltfremder Gelehrter. Ihn liebte das Volk. Die Kinder liefen ihm auf der Straße zu. Auch die Andersgläubigen zollten ihm Respekt und Hochachtung, weil er den Gegnern nicht mit Schroffheit, sondern mit Güte und Feingefühl begegnete. Sein Wahlspruch lautete: Einer einzigen Seele nützen und für sie zu sorgen, ist unermesslich mehr wert als die ganze Welt. Er tat alles, um die Menschen für Gott und seine Kirche zu gewinnen. Doch rückte er niemals auch nur einen Beistrich vom wahren Glauben ab. Heute, da die Kirche Gefahr läuft, vor lauter Brücken bauen, auf die Wahrheitsfrage zu vergessen, sollten wir wieder Männer wie Petrus Canisius ins Auge fassen. Anstatt unser Ohr fremden Lehren zu öffnen, sollten wir uns mehr mit dem eigenen Glauben beschäftigen. Blicken wir auf zu den Männern, die in sturmbewegten Zeiten der Kirche eine Stütze gewesen sind und sie vor dem Verfall bewahrt haben. Ein solcher Glaubensheld und Retter der Kirche ist Petrus Canisius. Es war ein gewaltiger Glaubenskampf, der damals im 16. Jahrhundert und noch lange später in Europa zwischen Protestanten und Katholiken tobte. Die Scheidung der Geister kam nicht über Nacht. Hier ging ein langer Abspaltungsprozess voraus, der mit der Renaissance und ihrer Rückbesinnung auf die Antike und ihrer Abkehr vom scholastischen Denken begann. Die treibenden Kräfte dieser Entwicklungen waren vor allem die Humanisten, wie zum Beispiel Erasmus von Rotterdam und viele dem Zeitgeist hörige Geistliche. Zum offenen Protest kam es dann, als der Augustinermönch Martin Luther im Oktober 1517 seine 95 Thesen verfasste, die überall verbreitet wurden. Damit brachte er den schon schwelenden Konflikt offen zum Ausbruch. Es war die Geburtsstunde der Reformation. Wie eine Sturzflut verbreitete sich die protestantische Reformation über Deutschland und die angrenzenden Länder. Dem heiligen Petrus Canisius verdanken es die Katholiken, vor allem in Bayern, Österreich und der Schweiz, dass der katholische Glaube in ihrer Heimat erhalten geblieben ist. Es gab in der Kirche immer wieder Krisen und schwere Erschütterungen, die ihr arg zusetzten. Doch oft, wenn die Not am größten war, schickte ihr Gott einen Retter, einen Heiligen. Das war auch damals so, mitten im gewaltigen Umbruch der Zeiten, als die Reformation sich wie ein Flächenbrand in Europa ausbreitete. Am 2. September 1549 kam es in Rom durch Papst Paul III. Zur Aussendung der drei Jesuiten, die für Deutschland bestimmt waren. Das Gebäude war die Engelsburg, in der die Audienz stattfand. Und auf der Engelsburg befindet sich auf der höchsten Spitze eine Statue des Erzengels Michael. Der heilige Erzengel Michael gilt als Schutzpatron des katholischen Deutschland. Die Namen der drei Jesuiten lauteten Claudius Leger, Alfonso Salmeron und Petrus Canisius. Canisius wurde für ein halbes Jahrhundert zum wortgewaltigen Vorkämpfer der katholischen Glaubenserneuerung nördlich der Alpen. Er wurde für viele Menschen Lichtträger und Heilbringer, riss viele aus ihrer Gleichgültigkeit heraus und entzündete in den Herzen wieder das heilige Feuer der Begeisterung für Christus und seine Kirche. Er bewahrte große deutschsprachige Gebiete vor dem Glaubensabfall, vor dem Abdriften in eine andere Lehre. Nach dieser kurzen Einführung wollen wir uns nun dem Leben von Petrus Canisius zuwenden. Petrus Canisius, der ursprünglich Peter Canis hieß, entstammte einer reichen Patrizierfamilie. Seine Wiege stand in Nimwegen, der ältesten Stadt Hollands, wo bereits Karl der Große im Jahr 768 eine Kaiserpfalz gegründet hatte. Nimwegen liegt südlich von Arnheim, nahe der deutschen Grenze, an einem breit dahinströmenden Fluss. Es ist die Waal, der Größe der beiden Mündungsarme, in die sich der Rhein dort nach seiner langen Reise durch Deutschland spaltet. Die Stadt ist auf 7 Hügeln gebaut. Wie zu einem Amphitheater gruppieren sich die Häuser um die St. Stephanskerk, also die Stephanskirche, die gotische Kirche, in deren Hallen schon der kleine Peter vor dem Allerheiligsten kniete. Nicht weit von der Kirche, in der Boerstraat, stand das Geburtshaus des Heiligen. Es war der 8. Mai 1521, als Peter Canis das Licht der Welt erblickte. Betrachten wir das Geburtsdatum, so fällt auf, dass am selben Tag in Worms durch kaiserlichen Befehl über Martin Luther die Reichsacht verhängt wurde. Zufall oder Fingerzeig Gottes? Auf diesen Tag fiel auch das Fest der Erscheinung des Erzengels Michael auf dem Monte Sant'Angelo in Süditalien. Im selben Jahr geschah es auch, dass der spanische Soldat Inigo von Loyola bei der Verteidigung der Festung Pamplona von einer Kanonenkugel ins Bein getroffen wurde, was der Anstoß zu seiner völligen Bekehrung war. Aus dem weltlichen Ritter ging der heilige Ignatius von Loyola hervor, der den Jesuiten gründete. Petrus Canisius sollte der erste deutsche Jesuit werden. Nimwegen war damals deutsch. Kirchlich unterstand es dem Erzbischof von Köln. Doch bleiben wir noch beim kleinen Peter. Er war der Sohn des angesehenen Bürgermeisters Jakob Canis und seiner frommen Frau Egidia. Peter bekam noch ein Geschwisterchen. Dann begann seine Mutter zu kränkeln und ihr Leben neigte sich dem Ende zu. Als sie auf dem Sterbebette lag, bat sie noch mit zitteriger Stimme ihren Mann, er möge unbedingt festhalten am katholischen Glauben. Der Mann versprach es ihr und sie wusste, er würde sein Versprechen auch halten. Nun konnte ihre Seele in Frieden scheiden. Meine Mutter, so schrieb ihr Sohn später, war eine gar fromme Frau, eine wahre Dienerin Gottes. Sie hat mich, wie ich höre, oft und angelegentlich Gott dem Herrn empfohlen. Der Mann trauerte sehr um seine Egidia, doch litt es ihn nicht lange, Witwer zu sein. Er ging wieder auf Freiersfüßen und trat noch einmal vor den Traualtar. Seine zweite Frau hieß Wendelina und stand an Güte und Frömmigkeit seiner ersten Frau nicht nach. So bekam Peter eine Stiefmutter und mit der Zeit auch noch eine Reihe von Geschwistern. Nun noch ein Wort über den Vater von Petrus Canisius. Jakob Canis, ein wohlhabender Kaufmann und gelernter Jurist, war bei seinen Mitbürgern in der Stadt so beliebt, dass er 9-mal hintereinander zum Bürgermeister gewählt wurde. Er war früher einige Jahre bei Hof Erzieher der Söhne des Herzogs von Lothringen gewesen, wobei er seine Sache so gut gemacht hatte, dass er in den Adelsstand erhoben wurde. Zum Abschied überreichte ihm der Herzog einen mit Golddukaten gefüllten Becher, und die Herzogin zog ihren kostbaren Diamantring vom Finger und schenkte ihm diesen. Wenn Petrus Canisius später mit hohen und höchsten Herrschaften unbefangen und gewandt umzugehen verstand und als einer der geschicktesten Unterhändler des Papstes galt, so ist das sicherlich zu einem guten Teil dem väterlichen Erbe zuzuschreiben. Peter zeigte schon früh einen besonderen Hang zur Frömmigkeit. Er begriff schnell, lernte leicht und hatte ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Seine Stiefmutter, die aus der adeligen Familie Vandenberg stammte und auch einen feinen Herzensadel hatte, verstand es vorzüglich, seine Talente zu fördern und mit Feingefühl auf sein empfängliches Herz einzuwirken. Sie behandelte ihn so, als ob er ihr eigenes Kind wäre. Sie ist, so schrieb Petrus Canisius später, meine Stiefmutter gewesen, hat sich aber nichts weniger als stiefmütterlich mir gegenüber gezeigt. Der neuen Mutter zur Seite stand ihre Schwester, die mit ihr in das Haus des Bürgermeisters gekommen war. Diese, eine sehr gebildete und auch sehr fromme Person, die jungfräulich und fast klösterlich lebte, hatte den kleinen Peter ebenfalls in ihr Herz geschlossen. Unter solcher Obhut konnte der himmlische Lebenskeim im Knaben kräftige Wurzeln schlagen. Der Bürgermeister, den seine Geschäfte voll in Anspruch nahmen, konnte sich blind auf die Frauen verlassen. Peter genoss eine vortreffliche Erziehung, deren Früchte nicht ausblieben. Er betrachtete gerne religiöse Bilder und hatte Freude an gottesdienstlichen Feierlichkeiten. Er diente dem Priester als Ministrant und war von der heiligen Handlung so fasziniert, dass er zu Hause vor einem kleinen Altar die Bewegungen des Geistlichen nachahmte und betete und sang wie der Priester. Man mag über dieses kindliche Spiel lächeln, doch zeigte es bereits, wohin der Zug seines Herzens zielte. Eines Tages nach der Schule ging er über den großen Platz hinter der Stephanskirche, wo noch das bunte Treiben des Marktes herrschte. Die vielen Geräusche und lauten Stimmen störten ihn heute, weil er eine geheime Traurigkeit in seinem Inneren empfand. Er lief in die Kirche und ließ sich vor dem Hochaltar auf die Knie fallen. Tief atmete er ein und sein Blick hob sich zu dem schmucken, turmartig emporstrebenden Tabernakel, in dem der Heiland wohnte. Voll Sehnsucht flehte er zum Herrn. Da wurde es warm und hell in seiner Brust und alle Traurigkeit war verschwunden. Ein göttlicher Lichtstrahl aus dem Herzen Christi durchdrang ihn bis tief in die letzte Seele und erfüllte ihn mit einer Freude, die nicht von dieser Welt war. In diesem beglückenden, alles durchdringenden Licht sah er wie mit Augen die Eitelkeit und Torheit der sündigen Welt und all die Gefahren, die seiner Seele drohten. Überall Lug und Trug, überall Gier und Versuchung. Es war, als ob die ganze Welt voller Schlingen und Fußangeln wäre. Herr, so rief er mit Tränen überströmtem Antlitz, führe du mich an deiner Hand und lass mich nie wieder los. Ich will gehen, wohin du mich haben willst. Mein Gott, mein Alles, du mein Erlöser. Nach einiger Zeit verschwand die göttliche Lichtwoge und die Kirche erschien dunkel wie zuvor. Doch ein Nachglanz der Freude war in seinem Herzen geblieben und er wusste, er würde alles darum geben, um noch einmal ein solches Glück zu erleben. Freilich war er nach diesem Erlebnis noch lange kein Heiliger. Wie bei den meisten Menschen verlief auch seine Entwicklung nicht gefahrlos und glatt. Auch er zeigte Kanten und Ecken, die erst mühsam abgeschliffen werden mussten. Wir müssen uns vor Augen halten, dass Peter aus einer adeligen Familie stammte und der Sohn des reichen Bürgermeisters war. Er war blitzgescheit und glänzte in der Schule vor seinen Kameraden. War das nicht eine Versuchung, sich für etwas Besseres zu halten? Musste der Vorzug aus gutem Hause und ein Musterschüler zu sein, ihm nicht einmal in den Kopf steigen? Ging ihm nie sein Temperament durch? Nun, seine Biografen weisen darauf hin, dass auch er seine dumme Zeit hatte, in der er sich anmaßend und frech den Dienstboten, Kameraden und sogar den Eltern gegenüber benommen hat und ebenso Bubenstreiche verübte wie andere Jungen seines Alters. Da der Vater wegen seiner vielen Amtsgeschäfte sich wenig um die Erziehung seines Sohnes kümmern konnte und die Mutter vollauf mit den jüngeren Kindern beschäftigt war, brachte man Peter zu einem Lehrer in Kost und Quartier, in eine Art Pensionat. Dies war von den Eltern eine Unvorsichtigkeit, die dem Knaben hätte zum Verhängnis werden können. Denn dort, im Hause eines Lehrers, der seine Zöglinge nur mangelhaft beaufsichtigte, geriet er in den Kreis leichtlebiger Kameraden, die ihn hätten völlig verderben können. Es waren ganz ungeratene Burschen darunter, zügellose Gesellen, die Gemeines redeten, Schändliches trieben und abends ein ausgelassenes Leben führten. Peter blieb nicht ganz unbeeinflusst von seinen Kameraden. Er hätte auf die schlimmsten Abwege geraten können. Doch der Geist der Gottesfurcht wirkte gleichsam als Wächter und Erzieher in ihm und bewahrte ihn davor, seine Herzensreinheit zu verlieren. Nun hören wir ein wenig Musik.
Leben und Werk des heiligen Petrus Canisius, heute der erste Teil im Glaubensforum mit Dr. Peter Ecker.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Peter Canisius stand im 15. Lebensjahr, da schickte ihn der Vater zu den höheren Studien nach Köln. Das war sein Glück. Er kam zwar wieder in ein Schülerpensionat, doch war dies ein gutes Haus, geleitet vom Stiftsherrn der St. Gereonskirche. Der Rektor der Hochschule trug ihn am 18. Januar 1536 als Petrus Canes aus Nimwegen in das Schülerverzeichnis ein und er musste den üblichen Eid schwören. Peter fühlte sich zugleich angezogen vom unvergleichlichen Zauber dieser Stadt am Rhein, wo am Hafen die vielen Schiffe anlegten und eifriger Handel und Wandel wogte. Für ihn war es das heilige Köln, die Stadt der Kirchen und Klöster, von der man sprichwörtlich sagte, es würden dort täglich mehr als 1000 Messen gelesen. Hier war der Boden getränkt vom Märtyrerblut der heiligen Ursula und des heiligen Gerion, aber auch große Männer wie der heilige Albert der Große, der heilige Thomas von Aquin und der heilige Dun Scotus hatten von hier aus ihr Licht erstrahlen lassen. Peter bewunderte den damals noch unvollendeten Kölner Dom. Er bestaunte den Dreikönigenschrein des großen französischen Künstlers Nicolas von Verdun und die vielen anderen künstlerischen Zeugnisse katholischer Glaubensinnigkeit. Doch das Wichtigste, Köln war noch ein Stützpunkt des wahren Glaubens. Hier gab es inmitten des allgemeinen Glaubensverfalls und der Verrohung der Sitten noch Zentren der religiösen Erneuerung. Hier streifte Peter den Schlendrian ab, den er sich im Hause des nachlässigen Lehrers angewöhnt hatte. Hier begann er wieder ernsthaft an sich zu arbeiten. Im Schülerpensionat lernte er strenggläubige, eifrige Priester kennen. Allen voran den jungen heiligmätigen Priester Nikolaus van Esch, der sein Landsmann war. Zu ihm fasste Peter Vertrauen. Ihn wählte er als seinen Seelenführer. Nikolaus van Esch erkannte die guten Anlagen seines Schützlings, verstand aber auch die Probleme und Schwierigkeiten Peters in der Übergangszeit vom Knaben zum Mannen. Sein Wesen und sein Beispiel, bekannte Petrus Canisius später, waren etwas ganz Neues für mein Auge und mein Ohr. Auf sein Zureden hin brach ich mein wildes Ungestüm, dämpfte ich die Glut meiner jugendlichen Leidenschaft. Mit seinem trauten Umgang zufrieden, verzichtete ich gern auf sonstigen Verkehr und andere Gesellschaft. Nicht bloß in der Beichte, und ich beichtete oft, erschloss ich ihm mein ganzes Innere. Unter der Führung dieses Priesters begann sein eigentlicher Aufstieg. Tief prägten sich dem Heranwachsenden gewisse Leitsprüche seines Vorbilds ein. Gott dienen, so sagte der Priester Nikolaus van Esch, heißt herrschen, oder eines nur bringt Heil, nämlich Gott zu dienen. Alles andere ist Trug. Wenn du Christus recht verstehst, ist alles gut. Magst du auch das Übrige nicht verstehen? Peter glühte vor Eifer, doch er spürte noch immer die Unbeständigkeit seines Wesens. Mit allen Mitteln wollte er sich und dem hohen Ziel treu bleiben. Um sich ständig selbst zu mahnen und eine gewisse Stütze zu haben, schrieb er im Jahr 1538, also im Alter von 17 Jahren, auf die Vorder- und Rückseite seines Schreibheftes mit großen Buchstaben das Wort Persevera, das heißt durchhalten. Also hat sich selbst immer wieder dazu aufgerufen, durchzuhalten. Er machte große Fortschritte im Studium und reifte zu einem ganz in Gott verwurzelten Charakter heran. mit Vorliebe las er die gedruckten Predigten des großen Theologen und Mystikers Johannes Tauler, des erleuchteten Lehrers, aber auch die Schriften des Kartäusers Landsberger, der bereits mehr als 100 Jahre vor der heiligen Margarete Alacoque zur Herz-Jesu-Verehrung aufrief. In seinen ergreifenden Ansprachen lud er seine Freunde ein, bei allen Anfechtungen und Versuchungen sich in das Herz Jesu Christi zu flüchten und alle Sorgen und Wünsche dorthin mitzunehmen, in das Herz Jesu. So wurde Peter ein glühender Verehrer des Herzens Jesu. Oft kniete er in tiefster Andacht versunken in der Kirche von St. Gereon und erfuhr auch dort mehrmals, so wie damals in der Stephanskirche zu Nimwegen, die besonderen himmlischen Erleuchtungen seines Geistes. Im Jahr 1540 beendete er seine philosophischen und humanistischen Studien an der Kölner Hochschule und promovierte zum Magister Artium, zum Lehrer der freien Künste. Nun stand er vor der Berufswahl. Sein Vater wünschte, er solle Jus studieren und in seine Fußstapfen treten. Auch eine reiche Braut war bereits gefunden, die sollte er heiraten. Er musste nur noch seine Zustimmung geben. Ein Leben in Wohlstand und Ehren wären ihm sicher gewesen. Doch sein Herz gehörte Gott. Er entschied sich für das Studium der Theologie und legte am 15. Februar 1540 im Alter von 19 Jahren das Gelübde ewiger Keuschheit ab. Peter stürzte sich also mit Eifer in sein Theologiestudium. Er wollte aber kein Weltpriester werden, sondern in einen Orden eintreten. Immer wieder ging ihm die Erinnerung an ein Erlebnis durch den Kopf, das viele Jahre zurücklag. Als er noch ein Knabe war, fuhr er einmal mit seinen Eltern nach Arnheim. Man war eingeladen worden und traf sich mit Freunden und Verwandten zu einer festlichen Tafel im altehrwürdigen Salon eines Patrizierhauses. Für den Knaben war es ein großes Erlebnis, im Kerzenschimmer das köstliche Dessert zu löffeln, am Tee zu nippen und den Gesprächen der Erwachsenen zu lauschen. In der Runde saß auch eine dunkel gekleidete Dame, die ihm auffiel, weil sie sich kaum am Gespräch beteiligte und oft zu ihm herüberblickte. Es war eine tief fromme Witwe, eine etwas geheimnisvolle Person, die im Rufe stand, das zweite Gesicht zu haben und weissagen zu können. Als die Gesellschaft auf religiöse Fragen zu sprechen kam, ließ auch diese Dame ihre Stimme vernehmen. Sie sprach von den neuen Irrlehren und dem Unglück, das sie stifteten. Sie schaute mit groß geweiteten Augen wie in weite Fernen und sagte, Gott werde zur Rettung seiner Kirche einen neuen Priesterorden erwecken und aus seinen Reihen bald zuverlässige Arbeiter in seinen Weinberg senden. Seht her, rief sie und zeigte dabei auf Peter. Dieses Kind wird einmal ausersehen sein, diesem Orden beizutreten, um der Kirche Jesu im Kampf gegen die Irrlehren eine wertvolle Stütze zu sein. Dann kam sie zu ihm, nahm ihn sanft bei der Hand und sagte, Mut, mein Sohn, überlass dich ganz der Führung des Herrn. Er wird dir für deine Aufgabe alle notwendigen Gnaden erteilen. Kein Mensch dachte damals an die Jesuiten. Nirgends hörte man auch nur ein Wort von ihnen. Wo, wann und wie sollte er diesen Orden finden? Die Jahre vergingen und die Prophezeiung verblasste in seinem Bewusstsein. Aber irgendwie blieb sie immer bestimmend für sein Leben. Er betete zu Gott, dass er ihm den Weg zu seinem Orden zeigen möge. Im Jahr 1543, als Peter im dritten Jahr seiner Priesterausbildung stand, wurde sein Gebet erhört. Um die Zeit, da die Veilchen blühen, kam von Mainz ein junger spanischer Priester, Alvaro Alfonso, nach Köln und nahm Quartier im Montaner-Gymnasium, das eng mit der Hochschule verbunden war. Er begegnete Petrus Canisius und es dauerte nicht lange, da saßen die beiden zusammen am Tisch und führten ein angeregtes Gespräch. Der Spanier erzählte Peter begeistert vom neuen Orden der Jesuiten, dem auch er angehöre. Peter horchte auf und hörte dem Mann, der den Orden nach Deutschland verpflanzen sollte, zu. Der Name dieses Mannes war Petrus Faber, der erste Gefährte des Ordensstifters Ignatius und der erste Jesuit, der deutschen Boden betrat. Papst Paul III. Hatte 1540 die Gründung der Gesellschaft Jesu genehmigt. Petrus Faber war mit Alvaro Alfonso und noch einem jungen spanischen Kaplan, Juan Aragonio, nach Mainz gekommen, wo sie eine aufsehenerregende Tätigkeit entfalteten. Peters Herz brannte nach den Erzählungen des Spaniers und er wusste, er müsse nach Mainz kommen. Im April schnürte er sein Reisebündel, fuhr die 150 Kilometer stromaufwärts nach Mainz und klopfte an die Tür des Pfarrhauses von St. Christoph, wo die Jesuiten wohnten. Petrus Faber empfing ihn mit jener Güte und Liebe, der kaum ein Herz zu widerstehen vermag. Peter bekundete sein Interesse an dem Orden und Peter Faber bot ihm einen Stuhl an, auf den das Licht von den Putzenscheiben fiel. Es erfolgte eine lange, gründliche Aussprache, die darin gipfelte, dass Peter den Ordensgeistlichen bat, ihn als Novizen in die Gesellschaft Jesu aufzunehmen. Gut, mein Sohn, sagte Petrus Faber, wenn das Ihr großer Wunsch ist, lade ich Sie ein, gleich hier zu bleiben und mein Gast zu sein. Der Priester gab ihm den Rat, sich den geistlichen Übungen von Ignatius von Loyola zu unterziehen. Da werde er zu jener inneren Ruhe und Sammlung finden, in der sich klar Gottes heiligster Wille erkennen lasse. Noch am selben Abend begann Peter mit den 30-tägigen Exerzitien. Nach der ersten Woche, die läutern und reinigen sollte, war es ganz still in seinem Inneren. Dann aber schaute seine Seele Christus in seiner Macht und Herrlichkeit. Jesus rief ihn. Und da gab es kein Zögern. Ich erkannte, schrieb Canisius später, dass das Leben in der Gesellschaft Jesu für mich passe. Ich saß sozusagen wie Matthäus an der Zollstätte. Da vernahm ich deutlich Gottes Stimme. Widerstehen durfte und wollte ich nicht. So stand ich denn mit Matthäus auf, gab dieser bösen Welt den Abschied und zerriss die Bande. Von da an war es mein einziges Herzensanliegen, dass ich Christus dem Herrn, der den Gnadenblick mir zugeworfen hatte, nachfolgen möchte auf dem Kreuzweg, auf dem er mir vorangegangen war, arm, keusch und gehorsam. Am 8. Mai 1543, seinem 22. Geburtstag, wurde er von Peter Faber als Petrus Canisius in das Noviziat der Gesellschaft Jesu aufgenommen. Er war der erste deutsche Jesuit. Canisius kehrte dann nach Köln zurück und wohnte nach wie vor im Hause bei der Kirche von St. Gerion. Gegen Ende des Jahres erhielt er die Nachricht, dass sein Vater schwer erkrankt sei. Er reiste unverzüglich nach Nimwegen und eilte an das Krankenlager. Der Vater war auf das Erscheinen seines Sohnes nicht gefasst. Er freute sich so sehr über das Wiedersehen, dass er vor Aufregung starb. In namenloser Trauer durchwachte Peter die darauffolgende Nacht und betete für das Seelenheil des Abgeschiedenen. Als sich die allgemeine Erschütterung etwas gelegt hatte und man wieder klarer denken konnte, machte man sich Gedanken über die Zukunft. Die Angehörigen, allen voran seine Stiefmutter Wendelina, baten und bestürmten Peter, er solle sich doch von dem ausländischen Orden trennen und wieder in die Heimat, in ihre Nähe ziehen, damit er ihnen eine Stütze sei. Es tat ihm weh, die Bitte seiner Lieben abweisen zu müssen. Er empfahl sie alle dem Schutz des Himmels und ging den Weg weiter, auf den der Herr ihn gerufen hatte. Nun hören wir wieder ein wenig Musik.
Dr. Peter Ecker spricht in der heutigen Sendung Glaubensforum zum Thema Leben und Werk des heiligen Petrus Canisius.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also gehört, wie sich Petrus Canisius dazu entschlossen hat, in den Jesuitenorden einzutreten und wie er sich dazu nach Mainz begeben hatte. Nach einem Jahr war der kleine Kreis der Gesellschaft Jesu auf etwa 10 Mitglieder angewachsen. Die Ordensgemeinschaft hatte noch kein eigenes Haus. Es war das Bestreben des oberen Peter Pfarrer, eine eigene Wohnstätte für seine Schützlinge zu finden. Er wollte den Orden von Mainz nach Köln verlegen und kam hierher, um Ausschau nach einem geeigneten Wohnsitz zu halten. Sein bester Helfer war Petrus Canisius. Mit einem Teil seines Vermögens mietete man ein Haus auf der Burgmauer von Köln. Von diesem Stützpunkt aus entfaltete die junge Gemeinschaft eine eifrige Werbetätigkeit. Es gelang ihnen bald, neue Mitglieder zu gewinnen. Eine Zeit lang wohnte Peter Pfarrer selbst in Köln und leitete die Ordensniederlassung in luftiger Höhe. Er war nicht nur seinen Jüngern ein geistlicher Führer. Peter Pfarrer kümmerte sich auch um das Seelenheil der studierenden Jugend. Er führte Aussprachen, hielt Exerzitien und predigte in lateinischer Sprache. Es gab aber Leute, die die Betriebsamkeit der Jesuiten mit argwöhnischen Augen betrachteten. Der Stadtrat erhielt eine Anzeige, auf der Burgmauer hätte sich ein verdächtiger Orden eingenistet. Es gäbe in Köln schon genügend Klöster, die der Stadt viel schönen Platz wegnehmen und keine Steuern zahlten. Das hörten die Stadtväter gar nicht gerne. Manche meinten, dass einige aufrührerische Schwarmgeister unter dem Deckmantel des Klosterlebens das Haus auf der Burgmauer besetzt hielten. Am meisten hetzte aber der Erzbischof Hermann Wied gegen die Jesuiten. Dieser Kirchenfürst war vom katholischen Glauben abgefallen. Er war die Stütze derer, die aus Köln eine protestantische Stadt machen wollten. Er versicherte, dass er nicht ruhen werde, bis der letzte Jesuit aus der Stadt gejagt sei. Die Hetze des Erzbischofs und seiner Gesinnungsgenossen hatte Erfolg. Eines Juli-Tages erschien der Bürgermeister mit einigen Stadträten im Haus auf der Burgmauer und verkündete der jungen Schar, sie müssten bis spätestens in 8 Tagen die Stadt verlassen. Schon hatten die Jesuiten sich in ihr Schicksal gefügt, da griff Gott ein. Einer der Mitbrüder erkrankte schwer. Canisius pflegte ihn und durfte in Köln bleiben. Da kam der Leiter des Gymnasiums und bat ihn, vor den höchsten geistlichen Würdenträgern und der gesamten Universität einen Vortrag über das Sakrament der Buße zu halten. Petrus Canisius nützte die Chance und hielt eine so brillante Rede, dass die Professoren darauf bestanden, Canisius in Köln zu behalten. Der Ausweisungsbeschluss wurde aufgehoben. Canisius und seine Freunde durften in Köln bleiben. Als Kaiser Karl V. im August 1545 nach Köln kam, wurde Canisius bei ihm vorstellig und schilderte ihm die bedrohliche Lage der kölnischen Kirche. Der Kaiser verwarnte den Erzbischof, was jedoch nichts nützte. Der Fall ging nach Rom und Hermann Wied, der Bischof von Köln, wurde am 16. April 1546 vom Papst abgesetzt und mit dem Bann belegt. Da zog sich der Bischof verbittert zurück und wurde auch von den Protestanten im Stich gelassen. Der Bischof tröstete sich dann bei der Jagd und aß gerne kleine Schnepfen und Fasanen. Die Gesellschaft Jesu aber blühte und gedieh. Im Jahr 1546 wurde Petrus Canisius zum Priester geweiht. Am hohen Pfingstfest am 13. Juni 1546 stand ein glückstrahlender Petrus Canisius am Altar der Marienkirche der Augustinerinnen von Groß Nazareth in Köln und las seine erste heilige Messe. Von nun an bestieg er die Kanzeln. Die verschiedenen Kirchen der Stadt wurden bald zu eng, um die Mengen zu fassen, die zu seinen Predigten kamen. Sein Wort richtete die bedrängten Katholiken auf, bestärkte sie in ihrem Glauben. Und auch viele Protestanten fanden durch ihn wieder zur Kirche Jesu Christi zurück. Köln blieb, was es schon seit Jahrhunderten gewesen war, das Herz des katholischen Rheinlands. Petrus Canisius war jetzt 25 Jahre alt, also noch jung. Doch seine Persönlichkeit und die Tugendhaftigkeit seines Lebens beeindruckten bereits Freund und Feind. Der neue Erzbischof von Köln, Graf Adolf von Schaumberg, zog ihn gleich eng in seine Dienste. Im Dezember 1546 schickte er Petrus Canisius zur Besprechung der Lage und auch zwecks Geldbesorgung die Kassen des Erzstiftes waren wieder einmal leer, nach Lüttich, zu Bischof Georg von Österreich. Der Prinzbischof und sein Kapitel waren von der Bescheidenheit und Frömmigkeit von Petrus Canisius fasziniert. Er musste dann zu Weihnachten im bischöflichen Palast die Festrede halten. Er begeisterte die hohen Herren mit einer wunderbaren Predigt. so nebenbei mit einigen hundert Gulden im Gepäck, kehrte er dann wieder nach Köln zurück. Im Januar 1547 finden wir Petrus Canisius in Ulm. Bei einer Besprechung mit Kaiser Karl V. und dem jungen Kardinal Otto Bruchsetz von Augsburg. Die Zwinglianer hatten die herrlichen Altäre des Ulmer Münsters zerschlagen. Canisius sollte durch seine Predigten die Gemüter beruhigen. Er bestieg die Kanzeln, säte das Wort der Wahrheit und Güte und gewann der Kirche viele Herzen wieder zurück. Im Frühjahr 1547 reiste Petrus Canisius auf Wunsch von Kardinal Bruchsetz zum Konzil nach Trient, das vor 2 Jahren begonnen hatte. Canisius spielte dort noch keine besondere Rolle, lernte aber wichtige und bedeutende Persönlichkeiten kennen. Das Konzil dauerte mit Unterbrechungen bis 1563. Erst in der letzten Sitzungsperiode hatte auch Petrus Canisius ein Wörtchen mitzureden. Im März wurde die Kirchenversammlung nach Bologna verlegt. Er folgte in diese Stadt. Als das Konzil vertagt wurde, berief ihn Ignatius von Loyola zu sich nach Rom. Endlich durfte Petrus Canisius den Ordensstifter persönlich kennenlernen. In spätsommerlicher Sonnenpracht leuchteten die Gärten und Paläste Roms bei seiner Ankunft. Er betrat das ärmliche Haus bei St. Maria an der Straße, in dem der Ordensobere mit 35 Mitbrüdern lebte. Dann sah er den auffallend kleinen Mann mit dem markanten Gesicht und den ausdrucksvollen Augen aus der Tiefe eines Zimmers auf sich zukommen. Als sein Auge sich an die Dunkelheit gewöhnt hatte, bemerkte er auch die Narbe auf der Wange, die Ignatius als Offizier bei einer Verwundung bekommen hatte. Der Geistliche begrüßte ihn mit vornehmer Zurückhaltung. Doch Petrus Canisius spürte, wie Wellen der Freundlichkeit von ihm ausgingen. Das also war Ignatius, der Gründer der Compagnia de Gesù, dessen Wahlspruch lautete, alles zur größeren Ehre Gottes. Petrus Canisius begriff nun das wahre Wesen seines Ordens. Er schreibt, es ist eine durchstrengte Zucht, durch freiwilligen und persönlichen Verzicht auf Eigenleben zusammengefügte Gemeinschaft kampfbereiter Männer, die nach dem Vorbild ihres Gründers die zerbrechlichen irdischen Waffen mit den unzerstörbaren geistigen Waffen vertauscht haben. Ignatius nahm den jungen Canisius in seine Schule des Herzens auf und bereitete ihn auf die Profess vor. Er musste sich in der Demut üben. Das bedeutete, er musste neben seinen geistlichen Übungen in der Küche Geschirr abwaschen, in den Hospitälern Kranke pflegen und auch auf der Straße betteln. Canisius schrieb an seinen Freund, niemals habe ich so viel gewonnen wie in diesen Tagen. Und er fügte hinzu, von Tag zu Tag lehrt mich die Erfahrung deutlicher, wie sehr Ignatius nach dem Heil der Deutschen dürstet. 5 Monate verbrachte Canisius in der Tugendschule des Ordensgenerals, wo er den letzten Schliff zum wahren Jünger Jesu erhielt. Insgeheim hoffte er, nach Ablauf der Zeit gleich nach Deutschland versetzt zu werden. Doch seine Geduld wurde noch auf eine Probe gestellt. Auf Wunsch des spanischen Vizekönigs eröffnete Ignatius in Messina in Sizilien eine Knabenschule. Es sollte eine Musterschule werden. Deshalb stellte der Obere seine besten Leute für sie ab. So wurde auch Canisius nach Messina in Sizilien geschickt, wo er die Knaben im Kolleg im Fach Latein unterrichtete. Hier sammelte er wertvolle Erfahrungen für seine späteren Kinder- und Jugendseelsorge. Obwohl er in einem fremden Land weit im Süden lebte, fühlte er sich glücklich und zufrieden. 15 Monate dauerte sein Aufenthalt in Sizilien. Dann reiste er zurück nach Rom. Er wurde in die Engelsburg gerufen, wo der Papst die zu Beginn erwähnte Audienz für die drei Jesuiten gab, die für die Mission in Deutschland bestimmt waren. Petrus Canisius, Claudius Leger, Alfonso Salmeron. Ihr Reiseziel und ihre Wirkungsstätte war Ingolstadt. Nach der Papstaudienz machte Canisius einen Abschiedsbesuch bei den Apostelgräbern. Er glaubte, die Stimme des Herrn zu vernehmen, die ihm sagte, er solle mit dem Schutzgeist der Deutschen zusammenarbeiten. Für Deutschland solle er zu leben und zu sterben trachten. Er sei dazu berufen, ein Apostel der Deutschen zu werden. In der Peterskirche hatte er auch eine Herz-Jesu-Erscheinung, die einen ungeheuren Eindruck auf ihn machte. Er kehrte noch einmal ins Professhaus zu Ignatius zurück und legte vor dem Gnadenbild Maria della Strada seine ewigen Gelübde ab. Zu Beginn des Messopfers, das Ignatius feierte, fühlte sich Petrus Canisius armselig und erbärmlich. Er wurde ganz niedergedrückt vom Gefühl seiner Schwäche und Sündhaftigkeit. Aber bei der Wandlung, schreibt er später, tröstetest du mich, Armen, du Vater der Erbarmungen. Du hast mir meine Sünden verziehen. Huldvoll hast du mich eingeladen, von nun an ein neues Geschöpf zu sein. Und auch deine glorreiche Mutter segnete mich. Anfang 1549 reisten die drei Jesuiten von Rom ab. In Bologna wurde noch einmal länger Station gemacht. Auf Wunsch des Ordensgenerals legten die Patres an der Universität ihre Prüfungen für das Doktorat in Theologie ab und erhielten dann so ihre Doktorwürde. Nach dem abgeschlossenen Studium reisten sie dann von Bologna über die Alpen nach Deutschland, wo sie sich in Ingolstadt niederließen. Von dort begannen sie dann, für das Reich Gottes in Deutschland zu wirken. Hier wollen wir nun unsere Lebensgeschichte von Petrus Canisius für heute beenden. Bei unserer nächsten Sendung geht es dann wieder weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
Liebe Freunde, liebe Hörerfamilie von Radio Maria, an dieser Stelle endet jetzt das Glaubensforum. Ein herzliches Vergelt's Gott an Sie, lieber Herr Dr. Ecker, für Ihre Ausführungen. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie gerne in unserer Radiothek reinhören, die Sendung auch herunterladen. Sie können die Sendung morgen in der Nacht noch einmal anhören und Sie können auch beim Hörerservice in Brixen anrufen 0472 83 00 94 und eine CD bestellen. Mein Name ist Patrizia Di Filippo. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Wünsche noch viel Freude mit Radio Maria. Vor allem wünsche ich Ihnen aber einen segensreichen und mit Freude erfüllten Tag.